Ja, die Band Guerra Pita aus Frankreich von dem Album See Hi. Okay, aber heute haben wir zu Gast im Studio zwei Mitglieder der Gruppe Faites Votre Jeu, die Kulturveranstaltungen im ehemaligen Untersuchungsgefängnis Klapperfeld machen. Und zwar die Maja und den Sascha. Erstmal hallo, ihr beiden. Herzlich willkommen hier im Studio.
Hallo,
Sagt mal hallo,
danke für die Einladung.
dass man euch auch hört, genau.
Hi.
Ja, ist schön, dass ihr gekommen seid. Wie gesagt, ich habe ja vor ein paar Jahren schon mal eine Sendung gemacht über euch. Da war das aber noch ganz, ganz frisch. Da seid ihr gerade in das Klapperfeld eingezogen. Und ich kann mich noch erinnern, dass da gab es noch so ein kleines bisschen Fremdeln mit diesem sehr eigenartigen Ort. Ist das wirklich ein guter Ort, um dort Kulturprojekte zu machen? Vielleicht könnt ihr erst einmal ganz kurz sagen, wie seid ihr oder was seid ihr für eine Gruppe und wie seid ihr in dieses Gebäude gekommen?
Ja, sagen wir mal so, wir sind eine Gruppe jüngerer Leute, viele Schüler, Studierende, aber auch alle möglichen Leute. Und angefangen hat das Ganze, dass sich die Leute zusammengetan haben 2008 und ein ehemaliges leerstehendes Jugendzentrum in Bockenheim besetzt haben. Das stand schon seit Jahren leer, war im Verfallen und genau, damals sind wir da reingegangen, um dann da eben ein Projekt zu machen und einen Ort zu haben, wo man eben irgendwie Kunst, Kultur und Politik machen kann. Und das hat auch eigentlich alles wundervoll geklappt. Wir haben da auch ganz viel renoviert und so. Und dann hieß es aber, nee, angeblich sollte das die ganze Zeit schon Verwaltungsgebäude für die angrenzende Schule werden. Und dann wurde uns mit Räumung bedroht. Dadurch, dass wir aber irgendwie schon so total viel Unterstützung auch bekommen hatten, weil das irgendwie ein gutes Projekt war, haben wir letztlich dann das ehemalige Klapperfeld als Ersatzobjekt angeboten
Also
bekommen.
durch die Stadt dann angeboten quasi als
Genau.
mögliches Objekt.
Ja.
Okay.
Und genau, damals haben wir aber echt erstmal sehr intensiv diskutiert, ob wir das machen wollen oder nicht, weil das, was du gerade schon gesagt hast, wie kann man sich denn vorstellen, an so einem Ort wie diesem Gefängnis, das Gefängnis ist 1886 fertiggestellt worden und ist bis 2003 durchgehend genutzt worden. Das heißt, es war auch ein Gestapo-Gefängnis, da sind Leute gefoltert worden, da sind Leute ums Leben gekommen und wir haben ziemlich geschluckt erstmal und uns dann aber trotzdem entschieden reinzugehen und zu sagen, okay, wir machen unser altes Projekt, aber wir machen das nur, wenn wir in diesem Gebäude uns mit der Geschichte auseinandersetzen und haben dann ja auch sofort angefangen, uns damit zu befassen und haben immer noch eine auch sehr gut besuchte Dauerausstellung dort und machen immer noch Veranstaltungen zum Thema, aber eben auch ganz viele andere Sachen wie Konzerte, Ausstellungen zu unterschiedlichsten Themen. Diskussionsveranstaltungen, es gibt dort Ateliers und Bandproberäume und vieles mehr.
Und das Ganze mitten in Frankfurt, im ehemaligen Untersuchungsgefängnis Klapperfeld. Eben, das ist ja ganz, ganz zentral, direkt an der Zeil gelegen sozusagen. Jetzt seid ihr da schon 5 Jahre drin, ne? Ihr habt jetzt 5-jähriges Jubiläum, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, wir sind jetzt fast 5 Jahre drin, weil in den 5 Jahren ist die Zeit, die wir vorher in dem ehemaligen Jutz hatten, schon mit drin. Aber im August werden wir 5 Jahre alt und feiern das auch mit einem schönen Sommerfest.
Okay, dann erzählt doch vielleicht noch mal ein bisschen dazu, was für Projekte da konkret stattfinden. Also vielleicht eine der Sachen, die sicher interessant sind, das war ja eure Bedingung auch, ist eben diese Geschichtsaufarbeitung dieses Ortes. Was ist denn da an Geschichtsaufarbeitung in dieser Zeit bisher passiert? Auf was seid ihr gekommen? Ihr seid ja keine professionellen Wissenschaftler oder so. Wie seid ihr da dran gegangen und was habt ihr herausgefunden über diesen Ort?
Naja, wir haben schon angefangen mit der Recherche, bevor wir reingegangen sind und haben auch damals schon Interviews geführt, unter anderem mit Hans Schwert, der jetzt leider letzte Woche verstorben ist, der dort als ehemaliges KPD-Mitglied inhaftiert war, längere Zeit, also von der Gestapo dort inhaftiert war, dort auch gefoltert wurde. Und den haben wir erst mal gefragt, auch was er denn davon hält, dass wir jetzt da reingehen. Weil uns es wichtig war, das auch zu hören, wie das sich für Leute anfühlt, die heute noch leben und
Wie
unter
seid ihr da
völlig
auf
anderen
den Kontakt
Umständen.
überhaupt gekommen?
Wir haben dann damals überhaupt auch erstmal einfach im Internet recherchiert und Leute, von denen wir wussten, dass sie sich irgendwie mit der Geschichte auseinandergesetzt haben, gefragt. Und daher wussten wir das dann irgendwie. Wie das ganz genau lief, weiß ich nicht mehr, weil wir
Okay.
sind auch in Archive gegangen und haben solche Sachen gemacht.
Also was habt ihr da jetzt an Ergebnissen sozusagen herausgefunden, was die Geschichte dieses Ortes betrifft? Also du hast ja schon gesagt, es ist 1800 irgendwas gebaut worden, also wahrscheinlich noch zu preußischen Zeiten. Ich glaube, das Überraschende war ja auch, dass als ihr das dann überzogen habt, das sah eigentlich fast genau noch so aus wie im 19. Jahrhundert. Ne? Also die Zähne hätte man ja fast nicht für möglich gehalten, dass das noch bis 2003 so genutzt wurde.
Ja, das stimmt. Die Zellen sehen auch immer noch so aus und wir wissen auch mit sehr großer Sicherheit, dass das wirklich die Zelleneinrichtung noch ist, die 1886 da eingebaut wurde, weil wir Beschreibungen von Häftlingen haben. Das sind sehr kleine Zellen mit einem sehr kleinen Fenster nur und es gibt solche Metallgestelle, die von der Wand runtergelassen werden konnten, wo dann im besten Falle noch irgendeine Matratze oder ein Strohsack drauf lag und so kleine Metall, so ein Klapptisch und Klapphocker. Und die sind immer noch so drin.
Und was gibt es zu der Geschichte von dem Ort noch zu sagen? Also ich meine, das ist von Anfang an Gefängnis, war es ja klar, aber hat ja dann so verschiedene Ausformungen gefunden, dieses Gefängnis.
Genau, es war erstmal im Gefängnis für unterschiedlichste Häftlinge, und wurde dann eben ab 33 auch von der Gestapo mitgenutzt, wurde dann nach 45 einfach weiter genutzt als Gefängnis. Und in den 50er Jahren hatte man schon mal überlegt, ob man es schließt, weil die Bedingungen eigentlich auch für damalige Verhältnisse schon nicht gut waren. Und dann hat man sich aber entschieden, dem Ganzen ein bisschen neue Farbe zu geben und Toiletten und Heizung in die Zellen einzubauen. Das gab es vorher gar nicht. Vorher hat man da so Kübel reingestellt, die dann jeden Tag geleert werden mussten. was auch für den Geruch, glaube ich, ja, nicht gerade förderlich war. Und genau, dann hat man es eben weiter genutzt, dann aber irgendwie dann ein paar Jahre später entschieden, dass man es nur noch als Gewahrsam nutzen kann. Das heißt, dass Häftlinge maximal 48 Stunden dort sind und dann einem Haftrichter vorgeführt werden müssen und dann in andere Haftanstalten kommen, wenn sie denn weiter eingesperrt bleiben. Und das galt im Prinzip auch so. Also da sind dann gerade in den 60er, 70er Jahren bei den Studentenprotesten ganz viele Leute immer nach Demonstrationen eingefahren, auch die ganzen Jahre später. Also wir wissen auch von 2001 sind dort Leute bei einer Anti-Nazi-Demonstration noch reingekommen. Genau. Und was aber auch noch der Fall war, es ist ab Mitte der 80er Jahre ist es als Abschiebegefängnis genutzt worden. Und für die Häftlinge galt es auf einmal nicht mehr, dass die nur maximal 48 Stunden da drin sein können, sondern die waren zum Teil mehrere Wochen und Monate da drin. Genau. Und da gibt es jetzt auch gerade noch eine Gruppe von Leuten, die sich da auch noch mal intensiver mit befassen und jetzt angefangen haben, alle Inschriften in den Zellen zu übersetzen, weil in den Zellen immer noch ganz viele Leute ihre Nachrichten hinterlassen haben und man das alles noch lesen kann.
Okay.
Und wer da noch Sprachkompetenzen hat und sich da irgendwie mit einbringen möchte, ist herzlich willkommen.
Also Sprachkompetenzen, was für Sprachen geht's denn da? Was braucht ihr denn da hauptsächlich?
Oh, da sind in allen möglichen Sprachen steht da was an den Wänden. Das kann man so einfach gar nicht sagen.
Okay, also ich kann mich ja noch gut daran erinnern, weil ich ja eben auch schon in den 80er Jahren auf den Straßen war, dass bei den Demos da immer alle Leute eingefahren sind. Also ich habe mich immer drum herum gemogelt, ich bin nie verhaftet worden, da habe ich irgendwie Glück gehabt, wahrscheinlich bin ich immer großer Hasenfuß vor dem Herrn. Aber ich habe viele Freunde, die eben dann die Erfahrung machen durften, aber das war dann eben diese Kurzerfahrung. Ich finde das dann eigentlich viel tragischer zu hören, dass dann eben Abschiebehäftlinge da teilweise Wochen und Monate unter diesen Bedingungen gelebt haben. Und das ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr dunkles Kapitel in der Frankfurter, vielleicht auch der deutschen Geschichte. Und finde das ganz toll, dass ihr das aufarbeitet. Und ihr macht ja auch eine Ausstellung dazu, eine Dauerausstellung, hast du schon erwähnt. Ne? Die kann man sich angucken. Wie sieht die aus und wann kann man die sehen?
Die Dauerausstellung ist immer jeden Samstag ab 15 Uhr geöffnet, von 15 bis 18 Uhr. Die befindet sich im Keller des Gebäudes. Das entstand, also das resultiert daraus, dass es Berichte gibt, gerade aus der NS-Zeit von Überlebenden, über die Zustände im Keller und was im Keller alles passiert ist. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen, kann man sich noch näher auseinandersetzen mit bei der Ausstellung. Die Ausstellung ist natürlich kostenlos. Die kann jeder gerne besuchen. Wir freuen uns natürlich über Spenden, weil es auch nicht ganz billig ist, die ganzen Tafeln herzustellen und überhaupt die Arbeit damit verbunden ist, mit einigen Kosten verbunden. Aber wir würden das, uns ist es ein sehr wichtiges Anliegen, dass das für jeden zugänglich ist, ohne dass irgendwelche Barrieren in Form von Geld dazwischen stehen.
Gut, die einzige Barriere ist sozusagen die Zeit. Also es ist nur Samstag nachmittags quasi ist es zugänglich. Und
das stimmt nicht ganz.
Okay.
Wenn wir Veranstaltungen da haben, auch bei Konzerten, achten wir darauf, dass die Dauerausstellung immer geöffnet ist.
Okay.
Also die ist nicht immer durchgehend geöffnet, aber eigentlich zu jeder Veranstaltung achten wir darauf, dass die Ausstellung auch offen ist. Denn uns ist uns auch wichtig, dass gerade wenn es irgendwie pures Unterhaltungsprogramm ist, wie jetzt viele Konzerte zum Beispiel, dass die Leute sich zumindest noch bewusst machen, an welchem Ort sie da sind und an welchem Ort sie sich da unterhalten und Spaß haben.
Mhm. Was sieht man denn eigentlich in der Ausstellung?
Also in der Ausstellung sind unter anderem die Forschungsergebnisse zu der Zeit, insbesondere des NS. Es gibt zwei Interviews mit Hans Schwert und Wolfgang Breckheimer, ist der andere, genau. Die kann man sich wie in so diesen typischen Museumsbildschirmen mit Kopfhörern angucken. Mhm. Es sollen jetzt auch noch ein paar Dinge ergänzt werden. Wir sind gerade am Suchen nach Materialien aus der Zeit zur Polizeigeschichte aus der Kaiserzeit und der Weimarer Republik. Mhm. Also es soll jetzt auch noch ein paar Exponate geben. Bisher ist das größtenteils über Tafeln geregelt. Das heißt, es ist eine sehr textlastige Ausstellung und gerade das wollen wir jetzt ein bisschen verändern, damit sie auch noch mal ein bisschen leichter zugänglicher ist für Leute, die nicht unbedingt die lange Geduld haben, sich das alles durchzulesen.
Wird sich ja eigentlich fast anbieten, aus diesen ganzen Ergebnissen, die wahrscheinlich viel mehr umfassen, als man in der Ausstellung dann sieht letzten Endes, da muss man das ja immer sehr komprimieren, da mal eine Veröffentlichung zu machen, war das mal angedacht?
Ja, man kann die Ausstellung sowieso auch online quasi sehen. Mhm. Also es gehören auch dazu immer noch verschiedene Originaldokumente, die wir gefunden haben. Es gibt sowieso auch einen Ausstellungskatalog, den gibt es aber nicht im Buchhandel, sondern so bei uns einfach. Und wir denken da immer mal wieder drüber nach, zumal wir ja auch immer noch mehr recherchieren. Und wir sind auch immer noch dabei, Deportationslisten auszuwerten, die wir gefunden haben, die vorher noch niemand kannte, also die hier auch sonst in den einschlägigen Einrichtungen noch nicht bekannt waren. Das sind mehrere tausend Namen. Da ist auch klar, dass wir die nicht einfach irgendwo an die Wand schreiben werden, sondern sind wir dran, zu überlegen, wie wir das in eine Datenbank irgendwie, die auch zugänglich ist, dann online transferieren können.
Genau. Und diese ganze Recherche habt ihr sozusagen selbstständig gemacht, ohne Unterstützung von irgendwelchen Institutionen, die sich sonst mit solchen Themen beschäftigen? Oder habt ihr da irgendeine Unterstützung oder Kooperation mit irgendwelchen Initiativen oder Institutionen?
Nee, also formal machen wir das alles selbst. Es gibt, man kennt natürlich manchmal Leute, die einen irgendwie auch beraten oder ein bisschen helfen oder die auch einen bei der Archivrecherche unterstützen, aber wir machen das schon alles selbst und ohne jetzt irgendwie finanzielle Unterstützung von anderen Einrichtungen.
Also das ist schon ein absolut erstaunliches Projekt, so ganz ohne öffentliche Förderung ein solches Forschungsprojekt zu stemmen, was, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig ist für die Frankfurter Geschichte. Aber jetzt nochmal viel von der Geschichte erzählt. Ich glaube, wir machen mal ein kleines Päuschen, nochmal ein bisschen Musik und dann ein bisschen weiter zur Gegenwart und vielleicht auch zur Zukunft vom Klapperfeld und von der Initiative Fête Votre Jeu.